Bibelauslegung, Kapitel 3. Es muss geistliches Urteilsvermögen geben. Die auf dem Evangelium erbaute Gemeinde, Jesus Christus allein ist das einzige Fundament. Weiß derjenige, der ein geistlicher Vater geworden ist, woher der Streit unter den Heiligen kommt? Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christo. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht. Aber ihr vermöget es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Wer ein geistlicher Vater geworden ist, kann erkennen, woher die Wurzel des Streits stammt, der unter den Heiligen auftritt. Dies liegt nicht einfach an menschlicher Erfahrung oder organisatorischen Führungsfähigkeiten, sondern daran, dass er das menschliche Herz und den geistlichen Zustand durch das Wort Gottes und die Weisheit des Heiligen Geistes beurteilen kann. Die Bibel erklärt bereits deutlich die Wurzel des Streits, der innerhalb der Gemeinde Gottes auftritt. Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 1 sagt: Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Mit anderen Worten bedeutet dies: Obwohl die meisten Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde von äußeren Problemen auszugehen scheinen, rühren sie in Wirklichkeit von falschem Wissen im menschlichen Herzen her und davon, dass nicht exakt demselben Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist geglaubt wird. Weil eine geistlich reife Person, also ein geistlicher Vater, diese Tatsache kennt, blickt sie nicht nur auf die äußerlich in Erscheinung tretenden Ereignisse, sondern sucht nach deren geistlicher Ursache. Oft behaupten die Menschen, sie würden aus Gründen wie religiösen Lehrfragen, Dienstmethoden und menschlichen Beziehungen streiten. In der Realität wird jedoch häufig das Herz, das es versäumt, die eigenen Gedanken abzulegen, oder das Verlangen nach Anerkennung zur Wurzel des Konflikts. Der Apostel Paulus wies ebenfalls darauf hin, als er sich mit dem Streit in der Gemeinde von Korinth befasste. In 1. Korintherbrief, Kapitel 3, sagte Paulus: Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Einige sagten, ich bin des Paulus, und andere sagten, ich des Apollos, was zeigte, dass sie gegeneinander Partei ergriffen. Paulus sah, dass dies keine einfache Meinungsverschiedenheit war, sondern eine Spaltung, die aus einem fleischlichen Herzen kam. Wer ein geistlicher Vater geworden ist, kennt auch die Methode, mit der Satan die Gemeinde erschüttert. Satan verfolgt die Gemeinde von außen, aber er nutzt auch die Methode, sie von innen heraus gegeneinander kämpfen zu lassen, um die Gemeinschaft zu schwächen. Wenn daher Konflikte innerhalb der Gemeinde entstehen, ergreift ein geistlicher Leiter nicht einfach für bestimmte Personen Partei. Vielmehr versucht er, die Wurzel des Problems mit dem Evangelium aus Wasser und Geist sowie dem Wort Gottes zu beheben. Zudem kennt ein geistlicher Vater nicht nur die Ursache des Streits, sondern auch den Weg zu dessen Lösung. Die Bibel findet den Weg zur Lösung von Konflikten stets im Evangelium aus Wasser und Geist. Wenn die Gemeinde wieder dazu zurückkehrt, sich auf Jesus Christus zu zentrieren, anstatt menschenzentriert zu sein, löst sich der Streit auf natürliche Weise auf. Wenn derjenige, der ein geistlicher Vater geworden ist, den Streit der Heiligen sieht, versucht er daher nicht einfach zu beurteilen, wer Recht und wer Unrecht hat, sondern er betrachtet zuerst die folgenden Tatsachen. Erstens prüft er, ob das menschliche, fleischliche Herz die Wurzel des Problems ist. Zweitens blickt er zurück, um zu sehen, ob das Zentrum des Evangeliums aus Wasser und Geist verschleiert wurde. Drittens kontrolliert er, ob sich die Gemeinde in eine menschenzentrierte Richtung entwickelt. Viertens untersucht er, ob die Heiligen Demut und Liebe verloren haben. Letztendlich kann man sagen, dass derjenige, der ein geistlicher Vater geworden ist, ein Wegweiser ist. Er betrachtet den Streit der Heiligen nicht als ein einfaches Problem menschlicher Beziehungen, sondern versteht ihn als ein geistliches Problem und versucht, dessen Ursache durch das Wort Gottes und das Evangelium zu erkennen und zu lösen. Wenn sich ein solcher Gemeindeleiter innerhalb der Gemeinde Gottes befindet, kann die Gemeinschaft wieder zur Einheit geführt werden, anstatt durch Spaltung zerstreut zu werden. Paulus spricht überraschend direkt zu den Gläubigen in Korinth. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christo. Der wichtige Punkt hierbei ist die Tatsache, dass sie keine Ungläubigen sind, sondern solche, die in Christo sind. Das Problem ist folgendes: Obwohl sie das Evangelium gehört hatten, verstanden sie nicht, dass die Sünden der Welt durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, auf den Leib Jesu übertragen und durch das Gericht am Kreuz beseitigt wurden und dass der Herr, der von den Toten auferstand, unser Retter wurde. Sie hielten nur teilweise an der Bedeutung des Kreuzes fest und blieben in einem menschenzentrierten, religiösen Glauben anstatt in Christus. Genau dies ist der Grund, warum Paulus erklärte: Denn ihr seid noch fleischlich. Der Beweis ist eindeutig. Denn da Neid und Streit unter euch ist, wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich des Apollos. Wann immer sich das Zentrum des Glaubens von dem vollkommenen Erlösungswerk Jesu Christi auf den Menschen verlagert, mündet der Glaube unweigerlich in ein religiöses Leben. Ist Ordnung innerhalb der Gemeinde Gottes notwendig? Wer ist denn Apollos und wer Paulus, Diener, durch welche ihr geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat? Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins, ein jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 5 bis 9. Ordnung ist innerhalb der Versammlung der Mitarbeiter der Gemeinde Gottes absolut notwendig. Die Bibel sagt, dass Gott kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott der Ordnung ist, und sie lehrt, dass es wichtig ist, Ordnung zu etablieren, damit innerhalb der Gemeindegemeinschaft alles rechtmäßig zugeht. Der Apostel Paulus sagte im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Zu jener Zeit gab es in der Gemeinde von Korinth Fälle, in denen Gottesdienste und Versammlungen chaotisch wurden, weil mehrere Personen gleichzeitig sprachen oder unterschiedliche Behauptungen aufstellten. Um diese Situation zu korrigieren, betonte Paulus, dass alles innerhalb der Gemeinde in eine Richtung geschehen müsse, die der Erbauung diene, und zwar auf geordnete Weise. Deshalb ermahnte er im selben Kapitel: Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Ebenso verhält es sich in der Versammlung der Gemeindemitarbeiter. Weil die Gemeinde nicht einfach nur eine Ansammlung von Menschen ist, sondern eine Gemeinschaft, die gemeinsam Gottes Werk vollbringt, müssen sie ihre jeweiligen Rollen und Verantwortlichkeiten miteinander teilen. Wenn es keine Ordnung gibt, wird jeder nach seinen eigenen Gedanken handeln. Infolgedessen wird der Dienst chaotisch und die Wahrscheinlichkeit von Konflikten steigt. Wenn hingegen Ordnung etabliert ist, kennt jeder seine zugewiesene Aufgabe klar und kann mit anderen zusammenarbeiten, sodass die Gemeinde gesünder aufgebaut werden kann. Die Bibel sagt auch, dass die Rollen, die jedem Einzelnen innerhalb der Gemeinde anvertraut sind, sich voneinander unterscheiden. Der Apostel Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Leib und erklärt, dass einige Menschen wie Augen und andere wie Hände sind. Nicht alle Glieder spielen dieselbe Rolle, aber wenn sie ihre Rollen an ihren jeweiligen Positionen ausfüllen, bewegt sich der gesamte Leib auf gesunde Weise. Innerhalb einer solchen Struktur wird Ordnung naturgemäß notwendig. Dies liegt daran, dass Ordnung herrschen muss, damit die Rollen der einzelnen Personen harmonisch ausgeführt werden können. Darüber hinaus dient Ordnung nicht dazu, Menschen zu unterdrücken, sondern die Gemeinschaft zu schützen und die Gemeinde aufzubauen. Wenn innerhalb der Gemeinde keine Ordnung herrscht, können persönliche Meinungen oder Emotionen leicht in den Vordergrund treten und letztendlich können Streit oder Verwirrung entstehen. Wenn jedoch Ordnung etabliert ist, wird die Gemeinde zu einer Einheit, die auf das Evangelium aus Wasser und Geist zentriert ist, und auch der Dienst kann stabil ausgeführt werden. Das Wichtige ist jedoch, dass sich die Ordnung der Gemeinde von der Autoritätsstruktur der Welt unterscheidet. Die Ordnung innerhalb der Gemeinde ist keine Macht, um über Menschen zu herrschen, sondern eine Ordnung des Dienens und der Verantwortung. Jesus sagte, dass jeder, der ein Leiter sein möchte, ein Mensch werden muss, der anderen dient. Daher ist die Ordnung der Gemeinde keine Ordnung der Macht, sondern eine Ordnung, die in Liebe und Dienen gegründet ist. Letztendlich ist Ordnung innerhalb der Versammlung der Mitarbeiter der Gemeinde Gottes von großer Bedeutung. Ordnung verhindert Verwirrung in der Gemeinde und hilft der Gemeinschaft, sich im Willen Gottes zu bewegen. Diese Ordnung ist jedoch keine Autorität, die Menschen unterdrückt, sondern eine Ordnung, die auf das Evangelium und das Dienen zentriert ist. Sie existiert, um die Gemeinde aufzubauen und den Heiligen zugute zu kommen. Paulus stellt die ursprüngliche Position der Gemeindediener wieder her, die zur Ursache der Spaltung geworden waren. Wer ist denn Apollos und wer Paulus? Diener, durch welche ihr geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Im Anschluss daran ordnet er dieses Thema klar ein. Es ist so, dass Paulus pflanzte und Apollos begoss, aber allein Gott das Wachstum gab. Dies entspricht exakt der Struktur des Evangeliums aus Wasser und Geist. Derjenige, der pflanzt, ist derjenige, der das Evangelium verkündigt. Derjenige, der begießt, ist derjenige, der das nährende Wort weitergibt. Und derjenige, der das Wachstum gibt, ist der Heilige Geist, welcher Gott ist. Daher wird die Rettung von Sündern nicht durch den Dienst eines weltlichen religiösen Lebens vollendet. In der Menschheitsgeschichte sind diese Diener diejenigen, die andere anleiten, damit sie an das Wort des Evangeliums der Errettung glauben können, das Jesus bereits durch die Taufe, die er von Johannes empfing, und durch das Kreuz vollbracht hat. Die Grundlage der Errettung wurde durch die Taufe, die Jesus Christus von Johannes empfing, und das Gericht am Kreuz gelegt. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 10 bis 11. Die Grundlage der Errettung wird nicht von Menschen gelegt, sondern sie liegt im Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist. Durch dieses wurde Jesus Christus von Johannes getauft, nahm die Sünden der Welt auf sich, ging ans Kreuz, um gekreuzigt zu werden, und stand von den Toten auf, um denen, die glauben, die Errettung zu schenken. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Dieses Wort stellt unmissverständlich fest, dass die Grundlage der Errettung nicht auf menschlichen Taten oder religiösen Anstrengungen ruht, sondern auf dem Erlösungswerk Jesu Christi aufgebaut ist. Jesus Christus bereitete diese Grundlage der Errettung durch seinen eigenen Dienst der Gerechtigkeit. Er wurde von Johannes dem Täufer getauft, damit die Sünden der Welt auf ihn übertragen wurden, vergoss sein Blut am Kreuz, um das Gericht für die Sünden ein für allemal auf sich zu nehmen, und offenbarte durch seine Auferstehung von den Toten, dass er das Erlösungswerk für die Menschheit ein für allemal vollbracht hatte. Dadurch wurde Jesus Christus zum Retter, der die Grundlage der Errettung bereitete, das heißt die Basis der Errettung, welche die vollständige Wegnahme und Tilgung der Sünden der Menschheit vollbringt. Daher ist die Errettung von der Sünde eine Wahrheit, die nicht bei menschlicher Gerechtigkeit oder menschlichem Verdienst beginnt, sondern auf der Taufe und dem Gericht am Kreuz aufbaut, die Jesus Christus bereits auf sich genommen hat. Die Apostel erbauten die Seelen der Menschen genau auf dieser Grundlage der Errettung. Paulus, der sich selbst als einen weisen Baumeister bezeichnet, erklärt, dass er den Grund gemäß dem von Gott anvertrauten Dienst legt und andere darauf bauen. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 10. Wovon hier gesprochen wird, ist nicht die Schaffung einer neuen Grundlage der Errettung, sondern der Dienst, den Glauben der Menschen auf der bereits gelegten Grundlage der Errettung Jesu Christi aufzubauen. Wenn die Seelen der Menschen danach verlangen, durch die Tilgung all dieser Sünden errettet zu werden, wird die Grundlage der Errettung gelegt, sobald sie das vom Herrn gegebene Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist mit ihren Ohren hören und in ihren Herzen glauben. Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17 sagt: Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wenn das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist in der Gemeinde verkündigt wird, hören die Menschen das Wort des Evangeliums von der Wahrheit der Errettung, die durch Jesus Christus vollbracht wurde. Wenn sie jenes Wort der Wahrheit im Glauben annehmen, erfahren ihre Seelen die Tilgung aller Sünden und werden auf der Grundlage der Errettung befestigt. Darüber hinaus bedeutet das Erbauen der menschlichen Seelen nicht einfach nur die Vermittlung von Wissen über die Errettung, sondern vielmehr, ihnen zu helfen, auf dieser Errettung zu stehen, mit einem Glauben, der auf dem Evangelium Jesu Christi ruht. Die Apostel forderten die Menschen nicht auf, ihnen nachzufolgen, sondern sie ermahnten sie stets, den Glauben zu haben, der an die Gerechtigkeit Jesu Christi glaubt. Daher liegt das Fundament der Gemeinde nicht in menschlichen Leitern oder Organisationen, sondern in den von Christus gesprochenen Worten, das heißt, im Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist. Seelen, die auf diese Weise auf dem Glauben aufgebaut sind, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, werden im Glauben weiter wachsen und durch das Wort Gottes feststehen. In Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 32 sagt Paulus zu den Heiligen: Und nun befehle ich euch Gott und dem Worte seiner Gnade, welches vermag aufzuerbauen. Das bedeutet, er sagt, dass das Wort Gottes und das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist zur Grundlage der Errettung werden, welche die Seelen der Menschen fest erbaut. Letztendlich liegt die Grundlage der Errettung im Evangelium aus Wasser und Geist, das Jesus Christus persönlich vollbracht hat. Die Apostel und diejenigen, die das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, sind jene, die den Glauben der Errettung auf der Taufe, die Jesus Christus von Johannes empfing, und auf dem Gericht über die Sünden, das er am Kreuz vollzog, gründen. Sie bezeugen das Evangelium aus Wasser und Geist auf diesem Fundament und danken Gott dafür. Und indem die Menschen an dieses Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, werden sie fest auf der Grundlage der Errettung gegründet und zu Menschen mit unerschütterlichem Glauben. Eine solche Person ist in der Tat ein Mensch des wahren Glaubens, der fest auf dem Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist steht. Paulus verwendet die Metapher des Bauens, um die Struktur der Gemeinde und des Glaubens zu erklären. Gemäß der mir gegebenen Gnade Gottes habe ich wie ein weiser Baumeister das Evangelium der Errettung gelegt, damit ihr glaubt. Und in diesem Vers gibt er die entscheidendste Erklärung ab. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Der hier erwähnte Jesus Christus bedeutet nicht einfach nur, seinen Namen anzurufen oder lediglich das Ereignis am Kreuz. Es weist auf die Tatsache hin, dass die Sünden der Welt auf ihn übertragen wurden, indem er die Taufe von Johannes empfing, dass er das Gericht für alle Sünden am Kreuz auf sich nahm, sein kostbares Blut vergoss und von den Toten auferstand, um der Retter zu werden. Wir müssen die Tatsache erkennen, dass, wenn wir dieses Evangelium aus Wasser und Geist verlassen, ganz gleich, wie eifrig wir ein religiöses Leben führen und unseren Glauben aufbauen, es zu unserer eigenen Anstrengung wird, die absolut nichts mit der Errettung zu tun hat. Daher müssen wir in den Dienst des Herrn zurückkehren. Aus welchen Materialien besteht unser Glaube? Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird, und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 12 bis 15. Es wird durch die Metapher des Bauens erklärt, mit was für einem Wort das Wort des Glaubens, durch das wir von unseren Sünden errettet werden, aufgebaut und vollendet wird. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korintherbrief, Kapitel 3, dass durch die Taufe, die Jesus Christus von Johannes empfing, die Sünden der Welt das Gericht am Kreuz empfingen, so dass wir, die wir glauben, von der Sünde befreit werden und dazu kommen, als geistliche Streiter Christi zu leben. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 12, sagt Folgendes: Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh. Dieses Wort zeigt, dass beim Aufbau unseres Glaubens zwei Arten von Materialien verwendet werden können. Das eine ist das Material des Wortes des Evangeliums der ewigen Wahrheit, wie das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist, und das andere bezieht sich auf das Material der Errettung, die durch leicht vergängliche menschliche Emotionen empfangen wird, wie Holz, Heu und Stroh. Erstens können Gold, Silber und köstliche Steine so verstanden werden, dass sie sich auf die Errettung beziehen, die auf dem Glauben aufgebaut ist, der auf der Wahrheit des uns von Gott gegebenen Evangeliums aus Wasser und Geist gegründet ist. Dies bezieht sich nicht auf menschliche Gedanken oder religiöse Traditionen, sondern auf den Glauben, der auf jenem Glauben aufbaut, der an das Wort der Wahrheit der Errettung glaubt, an die Taufe, die Jesus Christus von Johannes empfing, an das am Kreuz vollbrachte Gericht über die Sünden und an seine Auferstehung von den Toten. Der Glaube, den wir durch die Leitung des Wortes des Evangeliums aus Wasser und Geist aufgebaut haben, bezieht sich auf eine Errettung, die selbst dann nicht leicht vergeht, wenn sie durch Feuer geprüft wird, genau wie Gold, Silber und köstliche Steine. Ein solcher Glaube verändert sich im Laufe der Zeit nicht und gerät selbst inmitten von Satans Prüfungen und Trübsalen nicht ins Wanken. Umgekehrt weisen Holz, Heu und Stroh auf einen Glauben hin, der auf menschlichen Gedanken, religiösem Eifer oder äußerlichen religiösen Aktivitäten aufgebaut ist. Äußerlich mag er groß und prächtig aussehen, aber wenn dieser Glaube vor Gott geprüft wird, zeigt sich, dass er leicht in sich zusammenfällt. Ein solcher Glaube tritt in Erscheinung, wenn er auf menschlichen Emotionen, Traditionen oder einem auf ein religiöses Leben zentrierten Glauben basiert, anstatt auf dem Glauben, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt. Paulus fährt fort und sagt: So wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird, und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 13. Das Feuer, von dem hier gesprochen wird, bedeutet die Prüfung der Echtheit des Glaubens, die bei der Wiederkunft Jesu in Erscheinung tritt. Der Glaube, der mit Gold, Silber und köstlichen Steinen gebaut wurde, bleibt als ein gerechter Mensch bestehen, der vor Gott die Tilgung der Sünden durch den Glauben empfangen hat, welcher an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt. Die Emotionen jedoch, die mit Emotionen gebaut wurden, wie jene, die mit Holz, Heu und Stroh gebaut wurden, werden leicht vergehen, wenn die Prüfung des Glaubens kommt. Daher liegt das Material, durch das unser Glaube vollendet wird, nicht in einfachem Eifer oder in Anstrengungen religiösen Eifers. Vielmehr muss es auf dem Glauben aufgebaut sein, dass wir zu denjenigen geworden sind, auf die die Sünden der Welt durch die Taufe, die Jesus Christus von Johannes empfing, übertragen wurden und die das Gericht über die Sünden am Kreuz empfangen haben. Das bedeutet, dass unser Glaube anerkannt wird, wenn wir auf dem Glauben stehen, der die Tatsache glaubt, dass der Herr die Sünden der Welt durch die Taufe, die er von Johannes empfing, auf sich übertragen ließ und das Gericht über die Sünden auf sich nahm, indem er am Kreuz gekreuzigt wurde. Wenn dieser Glaube durch die Leitung des Heiligen Geistes und die Wahrheit des Wortes wächst, wird unser Glaube zunehmend fest und als ein Glaube von geistlichem Wert aufgebaut. Letztendlich ist die Vollendung der Errettung, von der die Bibel spricht, der Glaube, der aufgebaut wird, indem man an das Wort des Evangeliums der Wahrheit glaubt, das durch das Evangelium aus Wasser und Geist etabliert wurde. Ein solcher Glaube gerät im Laufe der Zeit nicht ins Wanken und bleibt auch vor Gott ein wertvoller Glaube. Paulus spricht über die Materialien, mit denen das Fundament auf dem Glauben aufgebaut wird, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist der Errettung glaubt. Auf der einen Seite gibt es Gold, Silber und köstliche Steine, und auf der anderen Seite gibt es Holz, Heu und Stroh. Wenn die Zeit kommt, wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wenn wir auf dem Glauben stehen, der an die Taufe Jesu Christi und das Blut am Kreuz glaubt, verbrennt uns dieses Feuer des Gerichts nicht, sondern festigt die Qualität des wahren Glaubens noch weiter. Aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist wird das Gericht über die Sünden am Kreuz zu dem Wort der Wahrheit, das uns vom Gericht über alle Sünden befreit, wenn wir die Tatsache glauben, dass die Sünden der Welt durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, auf den Leib Jesu übertragen wurden. Ein solcher Glaube wird für den Lohn des Glaubens bewertet. Wenn jedoch die Grundlage der Errettung fest ist, wird er selbst als jemand ehrenhaft, der von seinen eigenen Sünden errettet wurde und einen gläubigen Glauben besitzt, der das Gericht überwindet. Ist derjenige, der das Herz der Gerechten bewahrt, der dreieinige Gott? Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 16 bis 17. In der Bibel ist die Handlung der Gerechten, ihr eigenes Herz zu bewahren, etwas, das sie selbst tun müssen. Es ist auch etwas, das sie selbst tun müssen, damit derjenige, der gerecht geworden ist, in dem Glauben steht, der an das Wort Gottes glaubt und das Werk Gottes tut. Weil das menschliche Herz schwach ist und leicht erschüttert wird, kann es nicht bis zum Ende vollkommen bestehen, wenn Gott es nicht bewahrt. Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 7 sagt, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu. Dieses Wort bedeutet, dass der von Gott gegebene Friede und die Gnade das Herz eines Menschen beschützen und bewahren. Sprüche, Kapitel 4, Vers 23 sagt, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Dies bedeutet nicht, dass ein Mensch sein Herz aus eigener Kraft vollständig beschützen kann, sondern es ist ein Wort, das besagt, dass eine Haltung notwendig ist, in der man gemäß dem Wort Gottes wachsam ist und versucht, das Herz zu bewahren. Die Methoden, mit denen die Gerechten ihr Herz bewahren, zeigen sich auf verschiedene Weise. Erstens geschieht dies, indem man das Wort Gottes bewahrt, indem man es im Herzen birgt. Das Wort Gottes wird zu der Kraft, die das Herz korrigiert und es davor bewahrt, erschüttert zu werden. Zweitens bedeutet es, durch den Glauben innerhalb des Evangeliums aus Wasser und Geist zu leben. Das Herz wird stabil, wenn man auf das von Gott vollbrachte Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist blickt und nicht auf menschliche Gedanken oder Emotionen und im Glauben steht. Drittens ist es ein Herz, das die Leitung des Heiligen Geistes sucht. Der Heilige Geist ist der Geist, der uns hilft, vom falschen Weg umzukehren. Letztendlich ist der grundlegendste Bewahrer des Herzens der Gerechten Gott, und Gott beschützt diese Person durch den Glauben, der an das Wort Gottes und das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt. Die Gerechten müssen im Wort Gottes wachsam bleiben und für die Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist leben. Paulus definiert die Identität des Glaubens der Wiedergeborenen neu. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Daher werden alle Handlungen, welche die Gemeinde Gottes spalten, Menschen erhöhen oder das Evangelium aus Wasser und Geist verfälschen, zu einer Handlung, die die Gerechtigkeit Gottes verdirbt. Die wahre Grundlage unseres Glaubens kann die ganze Welt durch den Glauben verändern, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt. Was ist die Folge für diejenigen, die versuchen, den Herrn zu täuschen? Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich dünkt, weise zu sein in diesem Zeitlauf, so werde er töricht, auf dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben, der die Weisen erhascht in ihrer List. Und wiederum, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie eitel sind. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 18 bis 20. Die Bibel zeigt deutlich, dass die Folgen für diejenigen, die versuchen, den Herrn zu täuschen, sehr schwerwiegend sind. In diesem Zusammenhang ist das repräsentativste Ereignis in der Bibel die Begebenheit von Hananias und Sapphira, die in Apostelgeschichte Kapitel 5 erscheint. Die Heiligen der frühen Gemeinde teilten ihre Besitztümer in Liebe miteinander und dienten der Gemeinschaft. Hananias und Sapphira verkauften einen Acker und gaben ein Opfer, wobei sie so sprachen, als hätten sie alles dargebracht. In Wirklichkeit jedoch hielten sie einen Teil davon zurück. Das an sich war nicht das Problem, sondern das Herz, das versuchte, Gott zu täuschen, während es den Menschen gegenüber so tat, als seien sie hingebungsvoll. Der Apostel Petrus sagte zu ihnen, »Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott.« Apostelgeschichte, Kapitel 5, Verse 3 bis 4. Infolgedessen empfingen Hananias und Sapphira das Gericht Gottes und starben auf der Stelle. Durch dieses Ereignis begannen die gesamte Gemeinde und die Menschen, Gott zu fürchten. Die wichtige Lektion, die dieses Ereignis zeigt, ist die Tatsache, dass Gott eher auf die Wahrhaftigkeit des Herzens als auf äußerliche Handlungen blickt. Ein Mensch mag in der Lage sein, andere Menschen zu täuschen, aber er kann Gott nicht täuschen. Dies liegt daran, dass vor Gott alles offenbar ist. Zudem sagt die Bibel, dass das Herz, welches versucht, Gott zu täuschen, letztendlich dazu führt, dass man sich selbst betrügt. Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 7 sagt, »Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten.« Die Handlung, Gott täuschen zu wollen, wird letztendlich zu einer Haltung der Verachtung gegenüber Gott und deren Folgen werden mit Sicherheit eintreten. Die Botschaft der Bibel liegt jedoch nicht nur darin, das Gericht über die Sünde zu betonen. Gott verlangt von einem Menschen ein ehrliches und wahrhaftiges Herz. Vor Gott sind ein wahrhaftiger Glaube und ein Herz der Demut wichtiger als die Verdienste oder das äußere Erscheinungsbild eines Menschen. Gott sucht keinen perfekten Menschen, sondern er hat Wohlgefallen an einer Person, die wahrhaftig vor ihm steht. Daher stellen sich die Folgen für diejenigen, die versuchen, den Herrn zu täuschen, letztendlich wie folgt dar. Erstens wird diese Falschheit vor Gott offenbar werden. Zweitens mögen sie Gottes Zurechtweisung oder Gericht empfangen. Drittens werden sie letztendlich genau die Früchte ernten, die sie gesät haben. Durch diese Tatsachen lehrt uns die Bibel, vor Gott auf einem wahrhaftigen Glauben zu stehen und nicht auf äußerem Schein. Weil Gott jemand ist, der eher auf das Herz als auf die Handlungen eines Menschen blickt, muss die Beziehung zu Gott vor allem auf einem ehrlichen Herzen und dem Glauben aufgebaut sein, der an das wahrhaftige Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt. Paulus kehrt erneut zum Thema der Weisheit zurück. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich dünkt, weise zu sein in diesem Zeitlauf, so werde er töricht, auf dass er weise werde. Die Weisheit dieser Welt interpretiert alles durch menschliche Begierden und verfällt der Torheit. Ein Mensch, der wahrhaft weise ist, steht fest durch den Glauben an den Retter, der durch den Dienst des Empfangs der Taufe von Johannes die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ, gekreuzigt wurde und von den Toten auferstand. Diejenigen jedoch, die dies versäumen, verfallen einer weltlichen Religion und werden zu solchen, die danach streben, von Menschen anerkannt zu werden. solche Menschen sind vor Gott nichts anderes als Toren. Gott ist derjenige, der gepriesen werden soll, und der Mensch ist derjenige, der Barmherzigkeit empfangen soll. So rühme sich denn niemand der Menschen, denn alles ist euer, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 21 bis 23. Der heilige, dreieinige Gott ist derjenige, der von allen Menschen in Ewigkeit Lob und Herrlichkeit empfangen soll. Und der Mensch ist ein Wesen, das vor ihm Barmherzigkeit und Gnade empfangen muss. Die Bibel zeigt deutlich, was für ein Wesen Gott ist und was für ein Wesen der Mensch ist. Wenn ein Mensch diese beiden Tatsachen kennt, kann er die richtige Haltung vor Gott einnehmen. Erstens ist der heilige, dreieinige Gott derjenige, der in Ewigkeit gepriesen werden soll. Gott ist derjenige, der die Welt erschaffen hat und über alle Dinge herrscht und derjenige, der die erstaunliche Heilsgeschichte vollbracht hat, um die Menschheit zu retten. Gott der Vater hat den Heilsplan schon vor der Erschaffung der Welt aufgestellt und Gott der Sohn, Jesus Christus, kam auf diese Erde, nahm die Sünden der Menschheit auf sich, empfing das Gericht über die Sünde am Kreuz, stand von den Toten auf und wurde der Gott derer, die glauben. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wirken in dem Dienst zusammen, der die Errettung der Menschheit vollbringt. Daher sagt die Bibel, dass wir Gott Herrlichkeit und Lobpreis darbringen sollen. Offenbarung. Kapitel 4, Vers 11 erklärt, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen. Auf der anderen Seite ist der Mensch ein Wesen, das vor Gott Barmherzigkeit empfangen muss. Die Bibel sagt, dass alle Menschen unter der Sünde sind und erklärt, dass der Mensch von sich aus niemand ist, der vor Gott beanspruchen kann, gerecht zu sein. Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23 sagt, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Der Mensch ist kein Wesen, das durch seine eigenen Handlungen oder Fähigkeiten vor Gott stehen kann, sondern er kann nur dann eine Beziehung zu Gott aufbauen, wenn die von Gott erwiesene Gnade und Barmherzigkeit vorhanden sind. Daher erklärt die Bibel die Errettung nicht durch menschliches Verdienst, sondern durch Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Titusbrief, Kapitel 3, Vers 5 sagt, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Dieses Wort besagt, dass es nichts gibt, dessen sich der Mensch vor Gott rühmen könnte und dass er allein durch Gottes Barmherzigkeit errettet wird. Auf diese Weise ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch sehr klar. Gott ist derjenige, der Herrlichkeit und Lobpreis empfangen soll, und der Mensch ist ein Wesen, das leben muss, indem es vor diesem Gott Gnade und Barmherzigkeit empfängt. Wenn ein Mensch sich selbst erhöht oder beansprucht, aus sich selbst heraus vor Gott gerecht zu sein, gerät der Glaube auf Abwege. Wenn wir richtig erkennen, was für ein Wesen Gott ist und was für ein Wesen der Mensch ist, entstehen naturgemäß ein Herz der Demut und Glaube. Letztendlich ist der Kern des Glaubens folgender: Herrlichkeit und Lobpreis müssen Gott dargebracht werden, und der Mensch muss die von Gott erwiesene Barmherzigkeit und Gnade durch das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist mit Dankbarkeit annehmen. Der heilige, dreieinige Gott ist derjenige, der in Ewigkeit gepriesen werden soll, und der Mensch ist ein Wesen, das durch den Glauben an das von ihm vollbrachte Erlösungswerk leben muss. Daher muss das Leben der Heiligen zu einem Leben werden, das die Gnade des von Gott gegebenen Evangeliums aus Wasser und Geist durch den Glauben preist. Paulus schließt dieses Kapitel mit einer unmissverständlichen Erklärung ab. So rühme sich denn niemand der Menschen. Der Grund ist eindeutig. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Die Ordnung des Glaubens fließt von Gott zu Christus, von Christus zum Gläubigen und vom Gläubigen zu allen Dingen. In dieser göttlichen Ordnung gibt es keinen Platz für den Menschen, sich einzudrängen. Das dritte Kapitel des ersten Korintherbriefs fragt uns heute: Ist euer Glaube auf menschengemachten religiösen Lehren aufgebaut oder ist er auf dem Glauben aufgebaut, der an das vom Herrn gegebene Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt? Eine Predigt von Paul C. Jong, 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Geliebte Heilige, heute werden wir durch das Wort aus 1. Korintherbrief, Kapitel 3 untersuchen, worauf die von Gott gegründete Gemeinde stehen muss und durch den Glauben an was für ein Evangelium der wahre Glaube wächst. Dieses Wort weist nicht einfach nur auf Gemeindeprobleme hin, sondern es offenbart, in welcher Form eine Gemeinde, die es versäumt, auf dem Evangelium aus Wasser und Geist zu stehen, in dieser Welt in Erscheinung tritt. Der Apostel Paulus richtet sehr schockierende Worte an die Gemeinde in Korinth. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christo. Sie sagten, sie glaubten an Jesus, aber in Wirklichkeit verblieben sie in einem fleischlichen Zustand. Warum ist das so? Es liegt daran, dass ihr Glaube, der an Jesus Christus glaubt, welcher als die Offenbarung des Wortes Gottes erschien, stark mangelhaft ist. Paulus sagt: Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermöget es auch jetzt noch nicht. Hier bedeutet Milch die Grundlage des Evangeliums. Das Problem ist jedoch, dass sie die Tatsache nicht kennen, dass diese Grundlage kein einfaches Wissen ist, sondern durch das Evangelium strukturiert wird, das aus dem Wort besteht, welches Jesus durch Johannes vollbrachte. Wenn unser Glaube nicht aus der Offenbarung des Wortes besteht, die Gottes Wort zeigt, wächst der Glaube nicht, ganz gleich, wie viel Zeit vergeht. Innerhalb der Gemeinde in Korinth gab es Neid und Streit. Sie spalteten sich, folgten Menschen nach und sagten: Ich bin des Paulus, ich des Apollos. Dies ist keine einfache Angelegenheit persönlicher Vorlieben. Es ist ein Phänomen, das auftritt, wenn man nicht weiß, dass das Evangelium aus Wasser und Geist durch Gottes Offenbarung zustande kommt. Denn um das Evangelium aus Wasser und Geist genau zu kennen, muss es die Offenbarung geben, die Gottes Wort zeigt. Paulus sagt Folgendes, während er dieses Problem löst: Wer ist denn Apollos und wer Paulus? Diener, durch welche ihr geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Das heißt, der Mensch ist nur ein Werkzeug und derjenige, der das Evangelium der Wahrheit des Glaubens lehrt, ist Gott. Und der Inhalt dieses Glaubens liegt im Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist, das Gott bereits gezeigt hat. In den folgenden Worten präsentiert Paulus ein wichtiges Prinzip: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Hier können wir erkennen, dass die Offenbarung des Wortes des Evangeliums aus Wasser und Geist präzise sein muss, damit das Wachstum des Glaubens auf richtige Weise geschieht. Wenn es von Anfang an keine Offenbarung des Wortes des Evangeliums aus Wasser und Geist gibt, kann man letztendlich den fleischlichen Gedanken nicht entkommen, ganz gleich, wie eifrig man an Jesus glaubt und ein Glaubensleben führt. Geliebte, das wahre Problem ist Folgendes: Die Menschen schreiben den Grund dafür, dass ihr Glaube nicht wächst, ihrem mangelnden Bemühen oder ihrem Umfeld zu. Die Bibel spricht jedoch anders darüber. Es hängt davon ab, wie vollkommen man das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist durch die Offenbarung des Wortes Gottes erkannt hat. Wenn man das Kreuz Jesu nur teilweise kennt und die Offenbarung des Wortes nicht kennt, dass die Sünden der Welt durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, übertragen wurden, verbleibt die Sünde weiterhin in diesem Herzen. Wenn das geschieht, mündet der Mensch schließlich in einen Glauben, der sich auf seine eigenen Taten und Emotionen verlässt. Daher erklärt Paulus: Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Die Grundlage, von der hier gesprochen wird, weist auf die Taufe Jesu und das Blut am Kreuz hin, die Gottes Wort zeigt. Der bloße Gedanke, an Jesus zu glauben, kann nicht als wahrer Glaube bezeichnet werden, der aus der Offenbarung des Wortes Gottes kommt. Man muss durch die Offenbarung des Wortes wissen, auf welche Weise Jesus die Übertragung unserer Sünden empfing und wie er das Gericht über diese Sünde am Kreuz vollständig auf sich nahm und von den Toten auferstand. Denn die Tatsache, dass Jesus die Übertragung der Sünden der Welt empfing, indem er die Taufe von Johannes empfing, das Gericht über diese Sünden am Kreuz auf sich nahm und dann von den Toten auferstand, um unser Retter zu werden, kann nur dann erkannt werden, wenn Gottes Wort sich öffnet und es zeigt. Es ist wichtig, ob wir unseren Glauben auf dem Wort der Wahrheit aufbauen, das im Wort Gottes offenbart wird. Paulus verwendet die Metapher von Gold, Silber, köstlichen Steinen sowie Holz, Heu und Stroh. Dies spricht nicht einfach nur von unseren Gedanken und Handlungen, sondern davon, ob der Glaube auf dem Evangelium aus Wasser und Geist aufgebaut ist, das Gottes Wort zeigt. Er sagte, dass, wenn es kein Glaube ist, der auf Gottes Wort aufgebaut ist, alles offenbar werden wird, wenn Gottes Gericht stattfindet. Wenn man vor Gott steht, wird letztendlich klar offenbart, ob es ein Glaube ist, der auf dem Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist aufgebaut ist oder nicht. Daher gibt es solche, die von Gott anerkannt werden, und solche, die gerichtet werden. Zudem sagt Paulus Folgendes über die Gemeinde: Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Hier weist der Tempel auf das Herz der wiedergeborenen Person hin, von dem Gottes Wort spricht. Wir sind Menschen des Glaubens, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das in den Worten des Alten und Neuen Testaments offenbart wird. Und der Heilige Geist Gottes ist derjenige, der im Herzen der Gerechten wohnt. Es ist der Heilige Geist, der im Herzen der Person wohnt, deren Sündenproblem durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und durch das Blut am Kreuz getilgt und weggenommen wurde. Wenn weiterhin Sünde in eurem Herzen verbleibt, kann der Heilige Geist in diesem Zustand nicht in eurem Herzen wohnen. Daher warnt Paulus eindringlich: Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Dies spricht nicht nur von moralischer Verderbtheit, er sagt damit, dass Gottes Gericht über diejenigen kommt, die das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist verfälschen. Wenn man das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist verachtet und an theologische Lehren oder Predigten glaubt, die durch menschliche Gedanken entstanden sind, wird man zu einer Person, die Gottes Wort verachtet. Wer gemäß seinen eigenen Gedanken an Jesus als den Retter glaubt, ist jemand, der den Namen Gottes entweiht. Zuletzt sagt Paulus Folgendes: So rühme sich denn niemand der Menschen. Dies ist die Schlussfolgerung. Die Person, die das Evangelium aus Wasser und Geist, das Gottes Wort zeigt, genau kennt und daran glaubt, empfängt die Errettung von ihren Sünden. Unsere Errettung liegt nicht im Verdienst oder in der Anstrengung des Menschen, sondern wird durch den Glauben vollbracht, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, das Gottes Wort zeigt. Geliebte Heilige, das dritte Kapitel des ersten Korintherbriefs fragt uns unmissverständlich: Steht euer Glaube auf euren eigenen Gedanken? Wenn dieses Fundament auf menschlichen Gedanken oder Emotionen oder auf einem teilweise erfahrungsbasierten Glauben steht, wird es mit Sicherheit erschüttert werden. Es heißt jedoch, dass dieser Glaube niemals zusammenbrechen wird, wenn er auf der Offenbarung des Evangeliums aus Wasser und Geist steht, von dem Jesus sprach. Nun müssen wir in die Offenbarung des Wortes Gottes zurückkehren. Wir müssen zu Gläubigen werden, die zu dem Glauben zurückkehren, der an den Herrn glaubt, welcher die Taufe von Johannes empfing, um die Übertragung der Sünden der Welt auf sich zu nehmen, das Gericht über die Sünde am Kreuz auf sich nahm und von den Toten auferstand. Wir müssen unseren Glauben auf dem Evangelium der Errettung aufbauen, das auf diesem vollkommenen Wort Gottes gegründet ist. Nur dann werden wir in Jesus mit dem Glauben leben, dass wir nicht länger solche sind, die dem Fleisch angehören, sondern solche, die im Heiligen Geist wiedergeboren sind. Ich hoffe, dass dieses Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist genau jetzt zur Grundlage eures Glaubens wird. Daher hoffe ich, dass ihr zu solchen werdet, die fest auf dem Wort Gottes stehen.